Vor der Predigt möchte ich gern noch beten, zusammenkommen zu dürfen und gemeinsam auch auf dein Wort zu hören, das ein Wort der Wahrheit ist. Und wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen redest. Öffne du uns die Herzen. Amen. An den vier Adventssonntagen wollen wir ja miteinander verschiedene Personen aus der Weihnachtsgeschichte anschauen. Personen, die zum Teil bekannter sind und zum Teil nicht ganz so bekannt. Heute wollen wir anfangen mit der Person, die wohl am wenigsten bekannt ist, mit Hannah. Die Überschrift lautet: Hannah, eine unscheinbare Witwe und doch bedeutungsvoll. Das ist ganz interessant. Um bei Gott bedeutungsvoll zu sein, muss man nicht unbedingt bei den Menschen groß beachtet sein. Wer war denn die Hannah überhaupt? Nun, wir lesen von ihr in der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef haben das Jesuskind bekommen und ungefähr einen Monat später brachten sie Jesus in den Tempel, um ihn Gott in besonderer Weise zu weihen. Und jetzt war dort im Tempel der Simeon. Der Simeon hatte von Gott, vom Heiligen Geist gesagt bekommen: Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias sehen wirst, den Christus sehen wirst. Und dann ist der Simeon auf Maria und Josef zugegangen, hat Jesus gesehen und dann hat er einen großen Lobpreis gemacht. Er hat Gott gedankt und gerühmt, weil jetzt dieser Retter, der Messias, geboren wurde. Und in dem Moment ist auch die Hannah dazugekommen. Und von ihr lesen wir nun in Lukas 2, die Verse 36 bis 38. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Bevor wir uns Hannah ein bisschen näher betrachten, müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie war die Situation dort im Tempel? Wenn man damals in den Tempel ging, da war das ein ganz besonderer Ort, eben der Tempel Gottes. Der König Herodes, der hatte diesen Tempel ausbauen lassen. Das war ein Prachtstempel aus Marmorstein, also ein gigantisches Bauwerk. Man konnte fast meinen, das wäre eines der 7 Weltwunder gewesen, war es nicht. Aber damals war es einer der prächtigsten Bauten von der gesamten Antike. Und jetzt gab es da ganz verschiedene Dinge. Es gab da öffentliche Lesungen von den Prophetenbüchern, vom Mosebuch, von den Psalmbüchern. Also dort wird das Wort Gottes gelesen. Dann gab es da auch die besinnlicheren Teile, wo man Gebete verrichten konnte. Und natürlich war da auch der ganze Opferbetrieb, der innere Bereich, wo die Priester dann die Opfer dargebracht haben. Aber dann waren, das lesen wir an anderer Stelle in der Bibel, auch Händler, die den Leuten die Opfertiere verkauft haben. Und wenn da Opfertiere waren, dann hat es auch Mäh und Schmuh und so gemacht. Also es war nicht unbedingt, ja, und Gerüche gab es da auch. Ja, und jetzt war es so, dass nicht nur Tierhändler da waren, sondern auch Geldwechsler. Denn es war so, damals hat man ja mit dem römischen Geld gezahlt. Und beim römischen Geld, da war immer das Bild vom Kaiser abgedruckt oder aufgeprägt, besser gesagt. Das war der Kaiser Augustus. Und bei manchen Münzen, da wurde der Kaiser Augustus auch als der Göttliche, als göttlicher Vater genannt. Und das war ja natürlich blasphemisch. Die Juden, die konnten unmöglich mit solchem Geld im Tempel zahlen. Und deshalb gab es Wechsler, die haben da besonderes Tempelgeld gehabt und die haben das dann gegen römisches Geld eingetauscht. Und dann konnte man guten Gewissens auch im Tempel da einkaufen. Ja, und die ganzen Priester waren da mit irgendeinen prachtvollen Gewändern. Wir müssen uns das Ganze mal vor Augen halten. Wer uns in diesem Tempelbetrieb eine 84-jährige Witwe aufgefallen? Wohl kaum. Wohl kaum. Die hätten wir wahrscheinlich gar nicht beachtet, wenn wir damals dort gewesen wären. Die wäre in unseren Augen nicht so bedeutungsvoll gewesen, dort in diesem Tempelbetrieb. Aber in Gottes Augen war diese Frau so bedeutungsvoll, dass sie hier in der Heiligen Schrift erwähnt wird. Was macht einen Menschen vor Gott bedeutungsvoll? Wann sind wir vor Gott bedeutungsvoll? Wenn wir möglichst viele Likes bei Facebook haben, wenn wir bei den Menschen beliebt sind? Nein. Die Hanna, die hatte keinen Facebook-Account. Die hatte nicht viele Likes. Also das können wir mal ausschließen. Macht uns eine großartige Karriere bei Gott bedeutungsvoll, wo wir viel Geld verdienen können? Also wir können bei der Hanna davon ausgehen, dass sie keine großartige Karriere machte. Weil sie ging ja jeden Tag in den Tempel, betet dort, war eine Prophetin. Also viel Geld hat sie damit nicht verdient. Die musste in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt haben. Macht einen das vor Gott bedeutungsvoll, wenn man einen fitten Körper hat, wenn man sich bester Gesundheit erfreut, so jeden Tag ins Fitnessstudio geht und dann durchgestrahlten Körper hat? Die Hanna war eine 84-jährige Witwe. Die hatte keine bedeutend großen jugendlichen körperlichen Kräfte mehr. Macht die Hanna ihre berühmte Herkunft vor Gott bedeutungsvoll? Nun, wir lesen von ihr, dass sie einen Vater hatte, der Vater hieß Phanuel. Kennt jemand Phanuel? Ja, ich auch nicht so. Und sonst liest man an irgendeiner anderen Stelle auch nichts mehr von Phanuel. Also da war nicht so jemand Bedeutendes. Und dann stammte sie noch aus dem Stamm Asser. Wofür war der Stamm Asser berühmt? Wenn wir in der Bibel nachlesen, da lesen wir, dass der Stamm Asser bei der Einnahme vom Land Israel die Kanaaniter nicht vertrieben hatte. Also der Stamm war berühmt für den Ungehorsam Gott gegenüber. Und sonst liest man nicht so viel darüber. In Richter 1, Vers 31 lesen wir das. Und Gott hatte ja gesagt, man soll die anderen Völker vertreiben, damit man sich nicht zum Götzendienst verleiten lässt. Also, ja, so eine rühmliche, aus einer berühmten Familie scheint die Hanna nicht gekommen zu sein. Um bei Gott bedeutend zu sein, da müssen wir nicht bei den Menschen äußerst beliebt sein. Da brauchen wir keinen großen Reichtum, da brauchen wir keine bedeutende Karriere. Da kommt es nicht so auf unsere Herkunft drauf an. Sondern was machte die Hanna bedeutungsvoll vor Gott? Wir lesen es hier. Sondern sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Hanna stellte ihr Leben in den Dienst von Gott und das machte Hanna bedeutungsvoll bei Gott. Wunderbar. Wenn wir unser Leben in den Dienst von Gott stellen, dann macht das uns bedeutungsvoll vor Gott. Es ist eigentlich interessant, wenn wir das Leben von Hanna anschauen, dann hätte sie sich eigentlich ja auch frustriert von Gott abwenden können. Sie heiratete, damals heiratet man recht jung, wahrscheinlich noch als Teenager oder Anfang 20 oder so, nicht ungefähr Ende 30, wie man das heute macht und so, sondern sie war eigentlich ein recht junges Mädchen, wenn sie dem Heiratsdurchschnitt entsprochen hatte. Und dann nach 7 Jahren Ehe starb ihr Mann. Und dann blieb sie Witwe. Und jetzt hätte Hannah eigentlich sagen können, wenn Gott so etwas Schweres in meinem Leben zulässt, dann will ich nichts mehr mit Gott zu tun haben. Aber nein, das sagte Hannah nicht, sondern sie stellte ihr Leben in den Dienst von Gott. Hannah hatte ein schweres Lebensschicksal. Und wenn man sich vorstellt, mit etwa 20, 25 Jahren wird sie Witwe und dann ist sie plötzlich allein. Und das Alleinsein als Witwe war nicht dasselbe wie heute bei uns hier in der Schweiz, sondern damals hatte man keine sozialen Absicherungen. Damals war man auf die Unterstützung von den Leuten angewiesen, auf den Goodwill von den anderen Leuten. Und jetzt war die Hannah alleine und statt mit Gott zu hadern, sagt sie sich, und ich will mein Leben in den Dienst von Gott stellen. Das macht unser Leben bedeutend vor Gott, wenn wir es in den Dienst von Gott stellen. Wir Menschen, wir können manchmal nicht verstehen, warum lässt Gott dies oder jenes in unserem Leben zu? Gott lässt manchmal schwierige Dinge, ganz schwere Dinge in unserem Leben zu. Und dann ist eins wichtig, dass wir das aus Gottes Hand annehmen und sagen, ja Herr, das lässt du in meinem Leben zu. Manchmal verstehen wir nicht den Plan Gottes, der dahinter steht. Aber eins wollen wir tun, es von Gott annehmen und sagen, und ich will dir trotzdem dienen. Und ich will dir trotzdem dienen. Denn dann kann auch unser Leben bedeutungsvoll sein, auch wenn wir viel Schweres im Leben zu ertragen haben. Und das ist ganz interessant. Es kann sein, dass wir ganz Schweres zu tragen haben und in der Welt nichts Großartiges leisten können. Nichts Großartiges auf die Beine stellen können. Aber wir nehmen das von Gott an und dienen Gott. Vielleicht einfach im Gebet. Vielleicht einfach im Gebet. Und das macht dann unser Leben bedeutungsvoll. Warum? Weil wir unser Leben einsetzen für den Dienst von Gott. Für den Ewigen. Und das hat Sinn. Das hat Ewigkeitswert. Achten wir mal drauf. Wenn wir Karriere machen, irgendwann werden wir pensioniert und dann hat jemand anders unsere Stelle. Das hat keinen Ewigkeitswert. Wenn wir großen Reichtum anhäufen und wir sterben, dann können wir nichts mit ins Grab nehmen. Oder wir können schon mit ins Grab nehmen, aber das bringt uns dann nichts mehr. Das hat keinen Ewigkeitswert. Aber wenn wir unser Leben einsetzen für den Dienst von Gott, dann hat das Ewigkeitswert. Und das können wir tun, wie eingeschränkt wir von den äußeren Umständen auch sein mögen. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei dir aus? Hast du ein Ja zu den Wegen, die Gott dich führt? Auch wenn Gott Schweres in deinem Leben zulässt, hast du ein Ja dazu. Das ist was ganz Wichtiges, dieses Ja zu Gottes Wegen zu haben. Wir wollen nicht mit Gott hadern und auch nicht mit den Wegen, die er für uns parat hat, sondern wir wollen Ja sagen zu seinen Wegen und wollen sagen, und ich will dir dienen in der Situation, wo du mich hineingestellt hast. Jetzt heißt es hier weiter, Hanna diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das meint so viel wie, Hanna weihte Gott ihr ganzes Leben. Gott dienen bedeutet, ihm mit seinem ganzen Leben zu dienen. Eben Tag und Nacht. Mit unserem ganzen Sein. Nicht einfach nur der Sonntagmorgen soll Gott gehören, sondern genauso auch der Montagmorgen, wenn der normale Arbeitsalltag wieder anfängt. Und auch der Samstagabend, wenn man mitten im Wochenende ist, auch der soll Gott gehören. Eigentlich jede Minute unseres Lebens. Hanna diente Gott Tag und Nacht mit Beten und Fasten. Wie haben wir das zu verstehen? Also ganz klar, Hanna hat viel gebetet, aber ihr Leben bestand jetzt nicht darin, dass jede Minute ihres Lebens mit Gebet ausgefüllt war, sondern das war eine Haltung, die Hanna hatte. Eine Haltung in dem Sinne, dass sie ihr Leben in den Dienst von Gott stellte und eigentlich jede Minute ihres Lebens bestrebt war, den Willen Gottes zu tun. Herr, dein Wille soll geschehen. Wir lesen nämlich auch von der Hanna, dass sie ja mit Leuten geredet hat, wo sie Jesus gesehen hatte. Da hat sie mit den Leuten von Jerusalem über den Erlöser gesprochen. Das heißt, sie hat auch normal geredet. Und rein medizinisch gesehen, 50 Jahre, ungefähr so viel war sie ja Witwe, 50 Jahre Fasten, medizinisch gesehen, das kommt nicht gut, sondern zwischendurch wird sie auch gegessen haben. Vielleicht wird sie auch hier und da mal die Möglichkeit gehabt haben, zu arbeiten, um sich ein bisschen Brot zu verdienen. Also, wenn Hanna Gott diente mit Beten und Fasten, dann hat sie viel gebetet. Aber das war ihr Anliegen, den Willen Gottes zu tun von ihrem Leben. Mit ihrer ganzen Zeit, ob sie jetzt im Tempel war und gebetet hatte oder ob sie außerhalb war, sie wollte Gott dienen. Wie sieht das bei uns aus? Wollen wir Gott auch so dienen? Mit unserem ganzen Leben, egal wie unsere Lebensumstände aussehen? Wie kann das bei uns ganz konkret sein? Ich meine, so in den Tempel in Jerusalem gehen und dort dann beten und fasten, so geht nicht mehr. Einmal steht der Tempel gar nicht mehr und zum anderen ist es ein bisschen weiter Weg für uns. Wie können wir Gott dienen mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Zeit? Da braucht es natürlich zunächst einmal die grundsätzliche Lebensentscheidung für Jesus Christus, dass wir ihn als den von Gott gesandten Retter annehmen, als Erlöser annehmen. Die Bibel sagt, dass wir Menschen schuldig sind vor dem lebendigen Gott, weil wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Aber Gott hat Jesus als Retter auf die Welt gesandt, dass wir durch den Glauben an ihn Vergebung unserer Sünden haben können. Für unsere Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben und wieder von den Toten auferstanden. Und wenn wir ihn als unseren Retter annehmen, dann bekommen wir Vergebung unserer Sünden. Und dann wollen wir Jesus auch als unseren Herrn annehmen und sagen, Herr, du sollst über mein Leben regieren. Wahrscheinlich haben wir alle oder die meisten von uns diese grundsätzliche Entscheidung für Jesus schon getroffen. Und jetzt ist eins bei uns wichtig, die wir diese grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, dass wir tagtäglich neu die Entscheidung treffen und das im Gebet bekräftigen, Herr, ich möchte dir als Diener zur Verfügung stehen. Du bist ja mein Herr. Und es ist schön, wenn wir als Gläubige unseren Tag anfangen mit dem Gebet, Herr Jesus, ich möchte dir als dein Diener zur Verfügung stehen. Führ und leite du mich an diesem Tag, damit ich die Werke tue, die du für mich vorbereitet hast. Und dann können wir Jesus im Gebet, besonders auch die Begegnungen, die wir am Tag haben, im Gebet anbefehlen. Herr Jesus, du siehst, ich habe dieses Meeting. Bitte führ du das und leite du mich. Gebrauch du mich in diesem Meeting als deinen Diener? Oder vielleicht haben wir eine Begegnung mit dem Nachbarn. Oder vielleicht ist unsere Aufgabe zu Hause mit den Kindern, uns irgendwie abzumühen. Und dann befehlen wir genau das Gott im Gebet an. Herr Jesus, du siehst die Situation zu Hause. Ich bitte dich für meine Kinder, dass du mir Weisheit schenkst, sie in rechter Weise zu erziehen, in rechter Weise auf sie einzugehen, in rechter Weise sie im Glauben zu fördern. Oder vielleicht haben wir ein bisschen viel Zeit und haben Zeit, die Zeitung zu lesen. Und dann können wir genau die Zeitung doch auch als Gebetsliste gebrauchen. Wir lesen in der Zeitung nämlich sehr viel über unsere Politiker, über die Weltpolitik. Und da sehen wir nicht, alles läuft gut, wie es läuft. Und dann können wir uns einsetzen, wenn wir die Zeitung lesen, im Gebet. Dass wir nicht einfach nur die Zeitung lesen für unser eigenes Interesse, sondern dass wir sie auch als Gebetsliste gebrauchen. Und es ist interessant, Gott dienen im Gebet, das kann jeder von uns. Ob er im Berufsleben ist, ob er ans Krankenbett gebunden ist und auch wenn wir in der Zeitung dann die Todesanzeigen lesen, das kann uns auch zum Gebet anregen, weil es uns zeigt, wir sind sterbliche Menschen. Und nicht nur wir sind sterbliche Menschen, sondern die vielen Menschen um uns herum sind auch sterbliche Menschen. Und dann wollen wir für die Menschen insbesondere beten, die wir kennen und in noch keiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus leben, zu denen wir Kontakt haben. Wir wollen für sie einstehen, dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Dass bevor sie sterben, noch die Chance packen von der Umkehr zum lebendigen Gott. Ja, wir wollen uns täglich Gott als seine Diener zur Verfügung stellen. Und es ist interessant, wo wir uns Gott zur Verfügung stellen, wo wir für unsere Mitmenschen beten, da verändert das uns. Da verändert das uns. Das schenkt uns dann plötzlich auch eine veränderte Sichtweise für die Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir ins Spital gehen müssen und dann mit einem Haufen von Ärzten und Pflegepersonal zu tun haben, da sehen wir in den Menschen plötzlich nicht einfach nur Gesundheitsdienstleistungspersonen, die uns bitteschön so gut betreuen, dass wir wieder fit und munter sind, sondern da sehen wir diese Menschen als Menschen an, die Gott nötig haben. Und wo Gott uns auch als Diener für sie gebrauchen möchte. Wir haben ja für sie gebetet. Und jetzt möchte Gott für sie gebrauchen. Vielleicht durch ein freundliches Wort. Vielleicht aber auch, dass wir Interesse. Wir erwarten ja dann im Spital immer, dass die anderen sich für uns interessieren. Aber wir können uns dann auch für die anderen interessieren und können nachfragen, und wie geht's Ihnen? Die Ärzte fragen immer so lieb und freundlich, und wie geht's Ihnen? Und dann können wir auch mal zurückfragen, ja, und wie geht's Ihnen? Und ja, genau. Und vielleicht ergibt sich auch ein gutes Gespräch über den Glauben. Ja, und wenn wir zu Hause nach den Kindern zu schauen haben, das ist manchmal einfach Überlebenskampf mit vielen Kindern zu Hause. Das ist einfach so. Aber wenn wir für die Kinder beten, da erachten wir das Miteinander in der Familie nicht als täglicher Überlebenskampf an, sondern das sehen wir das an als Möglichkeit, den Kindern als Dienern von Gott her zur Verfügung stellen. Es gibt plötzlich ein anderes Bewusstsein in das Familienleben heran, wenn man sieht, und ich bin ein Diener für die Kinder von Gott. Ich bin nicht ein Diener von den Kindern, das ist ein großer Unterschied, wenn man dann denkt, und ich muss das und die, ja, sondern wir sind Diener Gottes an den Kindern. Ja, und wenn wir am Arbeitsplatz sind und uns als Diener Gottes verstehen, in erster Linie, dann hat es einen ganz anderen Blickwinkel für uns auf die Arbeit, wie wenn wir uns als Diener von der Geldmaschinerie verstehen, wo es einfach darum geht, Geld zu verdienen. Nein, sondern wir wollen letztendlich auch mit unserer Arbeit Gott dienen und können so auch verändernden Einfluss am Arbeitsplatz wahrnehmen. Hanna diente Gott mit Beten und Fasten und auch unser Leben soll zu 100% im Dienst Gottes stehen. Da wollen wir Hanna als Vorbild nehmen, die ihr Leben aus dem Gebet heraus als Dienst Gottes verstanden hat. Und genauso wollen wir es auch tun. Und jetzt sehen wir hier, dass Hanna nicht nur eine Frau des Gebets war. Es heißt in unserem Predigttext auch, dass Hanna eine Prophetin war. Das heißt, sie redete im Auftrag Gottes zu den Menschen. Zudem wusste sie aus ihrem Reden mit dem Menschen heraus, das erfahren wir hier, wer alles auf den Messias, wer alles auf die Erlösung wartete. Also viele Menschen kamen ja in den Tempel und Hanna betete dann nicht nur, sondern die redete auch mit den Menschen im Auftrag Gottes zu ihnen und in ihrem Reden, da merkte sie, die Person, die wartet auf die Erlösung, die im Alten Testament verheißen war, die Person, die wartet vielleicht nicht so sehr. Also das wusste die Hanna durch ihr Reden. Von daher können wir auch sehr gut uns überlegen, was die Hanna im Auftrag Gottes mit den Menschen redeten. Wir wissen nämlich, dass an vielen Stellen im Alten Testament verheißen wurde, dass der Messias Frieden bringen würde. Und jetzt kann es gut sein, dass Hanna mit den Menschen im Kontakt war und sie festgestellt hat, da sind Menschen, die sind nicht so friedevoll. Die haben wie keine Zuversicht. Und dann konnte sie als Prophetin aus den Verheißungen des Alten Testamentes heraus die Menschen ermutigen und sagen, hey, jetzt haben wir vielleicht keinen Frieden, jetzt ist ein bisschen eine schwierige Zeit, aber der Friedefürst, der kommt. Und dann hat sie ihnen Mut gemacht. Oder im Alten Testament, da ist die Rede davon, dass der Messias Kranke heilen wird, Lahme werden gehen, Blinde werden sehen. Und vielleicht sind da auch Kranke in den Tempel gekommen und waren einfach perspektivenlos. Und sie konnte ihnen Mut machen. Der Messias, der kommt. Der Messias, der kommt. Und der kann Kranke und wieder gesund machen. Der starke Gott, er kommt. Und dann ist im Alten Testament im Hinblick auf den Messias vor allem auch davon die Rede, dass der Messias das größte Problem lösen wird. Das Problem von der Sünde. Das Problem, dass der Mensch keine Beziehung haben kann zu Gott. Und er wird Befreiung bringen. Er wird das Problem der Sünde lösen. Und auch davon hat dir Hanna sicherlich geredet. Und der Messias, das ist ganz klar, wird auch ein Richter der Menschen sein. Er wird die Gottlosen zur Rechenschaft ziehen. Wahrscheinlich wird Hanna auch davon geredet haben und Menschen, die den falschen Weg gegangen sind, gemahnt haben. Als Prophetin hat Hanna auf jeden Fall im Auftrag Gottes geredet. Das, was Gott gesagt hat, das hat sie den Menschen weitergegeben. Sie hat gläubige Menschen ermutigt und die Menschen, die auf falschem Weg waren, hat sie ermahnt. Heute leben wir in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo wir wieder das prophetische Wort Gottes ganz dringend nötig haben. Wir als Gläubige, Wir haben das prophetische Wort Gottes ganz nötig. Denn wir brauchen Ermutigung für unser Leben hier in dieser Zeit. Manchmal haben wir den Eindruck, es geht nur noch bachab mit unserer Gesellschaft und wo soll das Ganze auch enden? Und da brauchen wir Ermutigung. Ermutigung vom Wort Gottes. Und wir können ermutigt sein, weil das Wort Gottes uns eine gute Zukunftsperspektive vor Augen malt, nämlich der Herr Jesus kommt wieder. Und dann müssen wir nicht voll Angst hier in dieser Welt leben, sondern können positiv gestimmt im Hinblick auf die Zukunft leben. Wir brauchen das prophetische Wort Gottes als Gläubige, weil wir Ermutigung brauchen. Wir brauchen das prophetische Wort Gottes in unserer Gesellschaft, aber auch, um den Menschen zu sagen, wir leben in einer Zeit, wo nicht so lebt, wie es Gott gefällt. Und Gott lässt sich das nicht gefallen. Es kommt der Zeitpunkt, wo Gott das richten wird. Und jetzt haben wir noch Zeit, umzukehren. Auch diese Botschaft haben wir ganz dringend notwendig in unserer Gesellschaft. Wir brauchen das prophetische Wort Gottes, was ein Wort von der Wahrheit ist. Es ist interessant, im Juni von diesem Jahr, da war in Turin eine wichtige Konferenz. Wahrscheinlich weiß das niemand von euch, was für eine Konferenz da, oder vielleicht ein paar wenige. Da hat die Bilderberger Konferenz stattgefunden. Bei der Bilderberger Konferenz, das ist nicht so eine öffentliche Konferenz, sondern da kommt die allerwichtigsten Leute von Politik, von der Wirtschaft, von den Medien weltweit, also das ist die Crème de la Crème, zusammen und die bespricht dann im sehr vertrauten Rahmen über verschiedene Themen. Die Themen, die werden inzwischen veröffentlicht, früher wurden die nicht mal veröffentlicht. Und ein Thema, was da besprochen wurde, das fand ich sehr interessant. Eines der Themen war The Post-Truth World. Die Welt, wie sie aussieht, nachdem alle Wahrheit aufgelöst ist. Die obersten Führer unserer Welt, die haben erkannt, wir leben in einer Welt, wo es keine Wahrheit mehr gibt. Wie genau sollen wir mit dieser Situation umgehen? Und ich bin sicher, Sie haben da keine einfachen Lösungen gehabt. Und das kann uns eigentlich erschrecken, wenn wir wissen, wir leben in einer Post-Truth-World, in einer Welt, wo es keine Wahrheit mehr gibt, beziehungsweise wo es keine Wahrheit mehr geben darf. Aber ich muss sagen, das muss uns nicht Angst machen, weil wir kennen die Wahrheit. Wir haben im Wort Gottes die Wahrheit und wir können uns danach richten, nach dem prophetischen Wort Gottes. Wir können uns ermutigen lassen. Und das Wort Gottes hat so wunderbare Ermutigung. Und ich bin bei euch alle Zeit bis ans Ende von der Welt. Wunderbar. Fürchte dich nicht. Und so weiter. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Wir haben das prophetische Wort. Und das prophetische Wort beinhaltet ja auch, dass wir Jesus kennen dürfen. Jesus, der Friedefürst ist. Jesus, der uns Ruhe gibt in einer unruhigen Welt. Das prophetische Wort lässt uns positiv gestimmt auf die Zukunft schauen. Und vor allem dürfen wir wissen, durch Jesus haben wir Vergebung der Sünden. Durch Jesus haben wir Vergebung der Sünden. Das prophetische Wort sagt uns, es kommt der Tag des Gerichtes. Aber den müssen wir nicht fürchten, weil wir wissen, durch Jesus haben wir Vergebung der Sünden. Wir dürfen die Ewigkeit bei unserem geliebten Gott vorbringen. Was für ein Vorrecht ist es, das prophetische Wort Gottes zu haben, das uns ermutigt, das uns Hoffnung schenkt. Aber jetzt gibt es ganz viele Menschen hier in dieser Welt, die kennen dieses prophetische Wort Gottes nicht. Die wissen nicht um die Vorrechte, was es bedeutet, mit der Wahrheit zu leben. Und deshalb wollen wir uns, wie Hannah, dafür einsetzen, dass das prophetische Wort Gottes auch unter die Menschen kommt. Jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit haben wir besondere Möglichkeiten. Wir haben noch einige Adventsgottesdienste und vor allem auch die Weihnachtsfeier am 16.12., wo wir einladen können. Wir haben die Möglichkeit von den Kalendern, wo wir weitergeben können. Wir haben die Möglichkeit von dem Glaubensgrundkurs dann Anfang nächsten Jahres. Wir wollen die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Vielleicht können wir auch zu Weihnachten statt irgendwelches Zeug weiterzuschenken, einfach mal ein gutes Buch weiterschenken, wo wir gezielt den Menschen dann auch Gott näher bringen können. Wir haben da ja eine Bücherständer drauf, kann man sogar kostenlos ein Weihnachtsgeschenk mitnehmen. Also wer ein bisschen sparen will und doch was Gutes machen will, wir haben da einen Haufen Zeug da draußen. Wir wollen die Möglichkeiten nutzen, auch in unseren Familien, den eigenen Kindern das Wort Gottes lieb zu machen. Es ist wichtig, dass die Kinder nicht alleine gelassen werden in ihrem Glaubensleben, sondern dass wir sie darin unterstützen, in der Familie, aber auch in der Gemeinde. Manchmal ist es ein bisschen herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bringen, aber das ist eine wichtige Aufgabe und die wollen wir ernst nehmen. Ja, Hannah ist eine Frau in der Bibel, von der wir nicht viel lesen. Aber wir lesen bei ihr das Entscheidende für das Leben. Das nämlich, dass wir unseren Dienst in den Dienst, dass wir unser Leben in den Dienst Gottes stellen wollen. Wir wollen uns täglich neu Gott zur Verfügung stellen, dass er uns brauchen kann als seine Diener. In all den Begegnungen, die wir haben. Und wir wollen uns brauchen lassen von Gott als seine Diener, indem wir das Wort Gottes unter die Menschen bringen. Unsere Welt, die hat das nötig, dass die Wahrheit gesagt wird. Wir kennen die Wahrheit und wir wollen sie verbreiten. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Ermutigung durch dein Wort, für das Beispiel von der Hannah. Unser Leben ist nicht bedeutungslos, auch dann nicht, wenn wir vielleicht in der Welt gar nichts Großes bewegen können, wenn wir unser Leben in deinen Dienst stellen. Und das ist unser aller Anliegen. Wir wollen, dass du uns brauchen kannst als deine Diener. Hilf du uns, aus der Verbindung mit dir heraus unser Leben zu führen. Hilf du uns, dass wir nicht irgendwie in den Tag leben, sondern aus dem Gebet heraus. Unser ganzes Leben soll dir gehören. Und vor allem bitten wir dich, dass du uns auch brauchen kannst als Diener des Wortes, um dein Wort zu verbreiten, dass noch viele Menschen erkennen können, was die Wahrheit ist. Herr, öffne uns besonders jetzt auch in der Advents- und Weihnachtszeit Türen bei unseren Mitmenschen, um dein Wort weiterzugeben. Danke dafür. Amen.